Folge 7. Die Nummer zu einem Code, der sofort Bilder hervorruft. Von Geheimagenten im Smoking, vom Klang schallgedämpfter Pistolen, von der ewigen Frage, ob er den Martini lieber geschüttelt oder gerührt bestellt. Es geht um die Welt der Spione, um Doppelidentitäten, um Kälte und Präzision. Eine Welt, in der alles eine Maske ist und hinter jeder Maske nichts als Missionen.
Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann eben nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neuroklar. Natürlich habt ihr es längst gesehen. Logo, Titel, alles hat's verraten. Bond sitzt diesmal nicht im Smoking an der Casino-Bar. Stattdessen bekommt er etwas ganz anderes serviert. Ein Hitman. Und damit herzlich willkommen in der Welt von Agent 47. Kalt, präzise und viel düsterer, als es ein Martini-Rezept hier sein könnte. Kapitel 1. Manchmal beginnt eine Geschichte nicht mit einem großen Knall, nicht mit Explosionen oder Glamour. Manchmal beginnt sie in der Stille eines Zimmers. Ein Mann zieht schwarze Handschuhe an. Er richtet die rote Krawatte. Er überprüft eine Pistole, deren Schuss niemand hören wird. Es gibt keine Namen, nur eine Zahl, 47. So betritt er die Bühne, nicht als Held, nicht als Bond-Ersatz, sondern als etwas ganz anderes. Als Werkzeug, als Schachfigur, die nur eine Richtung kennt, den Auftrag ausführen. Codename 47. Ein kalter Start. Im Jahr 2000 erscheint der erste Hitman-Teil, Codename 47 oder 47. Ein PC-Spiel, technisch noch kantig, grafisch rau, aber atmosphärisch radikal. Es ist kein Actionfeuerwerk, kein Heldenspektakel, sondern eine Abkehr von den damaligen Trends. Während Half-Life oder Deus Ex ganze Welten aufrissen, schließt Hitman uns in kleine Räume, in Gassen, Villen oder Hotels. Orte, die präzise gebaut sind, nicht um sie zu bewundern, sondern um in ihnen virtuell zu töten. Das Spiel führt uns an die Figur heran, eine kahle Gestalt mit Barcode im Nacken. Keine Hintergrundgeschichte, kein menschliches Gesicht. Ein Avatar, der wirkt wie ein genetisch gezüchteter Schatten. Schon in den ersten Leveln lernen wir, was die Reihe prägen wird. Geduld. Ein falscher Schritt und die Mission scheitert. Ein zu lauter Schuss und die Wachen stürzen herbei. Das Spiel zwingt uns, langsam zu gehen, Muster zu beobachten und Bewegungen zu studieren. Das Töten wird nicht heroisch inszeniert, sondern methodisch. Ein Scharfschuss vom Fenster, Gift im Essen, ein Messer im richtigen Moment. Immer wieder dieselbe Lektion. Wer präzise ist, wird belohnt. Wer improvisiert, scheitert. Doch wer ist dieser Mann eigentlich? Agent 47 wirkt wie ein Abziehbild. Groß, kahl, schweigsam, aber im makellosen Anzug. Im Gegensatz zu Bond hat er keinen Witz, keine Marotten und keine Liebe zu Martinis oder schnellen Autos. Er wirkt entmenschlicht, fast wie eine Spielfigur, die nur dazu da ist, uns durch die Level zu tragen. Und genau das macht ihn spannend. Er ist keine Persönlichkeit, sondern eine Projektionsfläche. Spieler können in ihm sehen, was sie wollen. Ein Profi, ein Schatten, ein Werkzeug. Er redet kaum und er fühlt nicht. Er existiert also nur, um den Auftrag zu erfüllen. Philosophisch betrachtet ist er fast ein Anticharakter. Er verkörpert die Reduktion des Menschen auf seine Funktion, auf Effizienz, Kontrolle und Zweck. Fast wie ein Spiegel unserer Arbeitswelt, in der es oft nicht nur um das Wer geht, sondern um vor allem um das Was. Ergebnisse zählen, Persönlichkeit verschwindet. Wer Hitman spielt, sitzt nicht mitten im Geschehen, sondern eben daneben. Man beobachtet, man wartet. Eine Wache geht von links nach rechts. Und man merkt sich den Rhythmus. Ein Kellner bringt Getränke. Man wartet, bis er zur Küche zurückgeht. Das Ziel verlässt sein Büro, dreht eine Runde und kehrt zurück. Alles folgt Mustern. Alles ist berechenbar. Das Spiel zwingt uns in die Rolle des geduldigen Choreografen. Wir sind nicht der Actionheld, der Kugeln frisst und Explosionen überlebt. Wir sind der stille Dirigent, der entscheidet, wann die Symphonie der Gewalt ihren Höhepunkt erreicht. Und hier liegt die erste große Irritation. Einige empfinden dabei Befriedigung. Nicht, weil das Töten brutal inszeniert ist, das ist es wirklich nicht, sondern weil das System uns belohnt, wenn wir präzise handeln. Die Freude im Spiel liegt nicht im Blut, sondern in der Ordnung. Wenn ein Plan funktioniert, wenn alles also genauso läuft wie gedacht, spüren wir den Erfolg. Doch was bedeutet das? Ein Spiel, das uns für präzise Morde belohnt, lädt zur Reflexion ein. Warum empfinden wir Effizienz als so befriedigend, selbst wenn es um das virtuelle Töten geht? Vielleicht, weil das Spiel Gewalt von Moral löst. In Hitman ist das Opfer selten ein Mensch mit Geschichte. Es ist eine Figur mit Routine, eine Spielfigur, ein Puzzleteil. Und so schieben wir die Moral beiseite. Wir sehen keine Person, wir sehen ein Hindernis. Das Abstrakte ist gefährlich und faszinierend zugleich. Faszinierend, weil es uns in den Flow bringt. Wir lösen Rätsel, wir meistern Systeme. Gefährlich, weil es uns vergessen lässt, dass hinter jeder Figur eine Person stecken könnte, wenn es denn Realität wäre. Und das lässt sich wieder ganz leicht in die Realität spiegeln. Unsere Welt lebt von Effizienz. In der Arbeit zählt nicht, wie es uns geht, sondern was wir leisten. In der Bürokratie zählen Zahlen, nicht Menschen. In der Schule zählen Noten, nicht Geschichten. Agent 47 ist also eine Zuspitzung dieser Haltung. Er ist die perfekte Arbeitskraft, emotionslos, verlässlich, zielgerichtet. Er zweifelt nicht und er diskutiert nicht. Er erledigt, was man ihm aufträgt. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir ihn so faszinierend finden, weil er die Logik verkörpert, die wir kennen, nur eben in radikaler Form. Stell dir den ersten Moment im Spiel vor. Ein Hotelzimmer. Eine Zielperson bewegt sich zwischen Bar und Hinterzimmer. Wachen stehen an den Türen, unauffällig, aber wachsam. Wir schleichen, beobachten und warten. Der Puls steigt, obwohl überhaupt kein echter Gegner vor uns steht. Dann der Moment. Die Wache geht, die Tür steht offen. Ein Schuss. Ein Schlag oder ein Gift und der Auftrag ist erfüllt. Doch es gibt keinen Applaus, keine Explosion, keinen Bond-typischen One-Liner, nur Stille. Ein Körper, eine Leere und die Meldung, Ziel eliminiert. Dieses Schweigen nach der Tat ist das eigentliche Herz des Spiels. Es ist nicht Triumph, sondern Abwesenheit. Das Töten wird nicht gefeiert, sondern abgehakt. Wie auf einer To-Do-Liste. So beginnt die Reise in die Welt von Hitman. Nicht mit Glamour, sondern mit Präzision. Nicht mit Persönlichkeit, sondern mit Lehre. Nicht mit Action, sondern Beobachtung. Agent 47 ist kein Held, er ist ein Werkzeug. Und gerade darin liegt die Faszination und die Irritation. Denn während Bond uns verspricht, dass der Agent die Welt rettet, zeigt Hitman uns, dass der Agent gar nichts rettet. Er löscht nur Ziele aus. Effizient, kalt, präzise. Und die Frage, die bleibt, warum fühlen wir uns so gut, wenn wir in diesem System erfolgreich sind? Kapitel 2. Wenn man die früheren Aufträge von Agent 47 betrachtet, dann wirken sie wie schmale Korridore. Klare Wege, klare Ziele, wenig Raum zum Atmen. Doch die Serie entwickelt sich weiter. Mit jedem neuen Teil öffnen sich die Türen ein Stück weiter, bis schließlich eine neue Idee dominiert. Die Welt ist kein Schlauch mehr. Sie ist ein Diorama, ein Sandkasten, eine Bühne, auf der jeder Schritt zählt. Spätestens mit Hitman Blood Money von 2006 beginnt ein Wandel. Die Level sind nicht länger enge Pfade, sondern offene Areale, die wir erkunden dürfen. Eine Villa mit Gartenparty, ein Zirkus, ja sogar eine Oper. Jeder Ort ist voller Menschen, voller Abläufe und voller kleiner Geschichten. Doch diese Freiheit ist keine echte Freiheit. Es ist eine kontrollierte Illusion, ein Spielplatz, der eben wie ein lebendiges Modell wirkt. Alles läuft nach Plan. Die Zielperson spaziert nach Schema durch die Räume. Die Wachen patrouillieren und die Gäste plaudern und trinken. Es wirkt organisch, doch es ist berechenbar. Das Spiel lädt uns ein, Teil dieses Plans zu werden. Nicht indem wir uns anpassen, sondern indem wir ihn unterbrechen. Wir sind die unsichtbare Variable in diesem Uhrwerk. Und dieses Uhrwerk ist so detailliert, dass es sich anfühlt, als würden wir durch ein Miniaturmuseum gehen, in der jede Figur einen Zweck hat. So wird jeder Level zu einem Puzzle. Nicht wie im Kreuzworträtsel, bei dem es nur eine Lösung gibt, sondern wie in einem Diorama voller Möglichkeiten. Ein Kronleuchter hängt über dem Ziel. Vielleicht reißt das Seil und fällt im richtigen Moment. Ein Kellner trägt ein Glas. Vielleicht mischt man etwas hinein. Ein Kostüm liegt bereit. Vielleicht schlüpfen wir in die Haut eines anderen. Diese Optionen machen das Spiel so einzigartig. Es zwingt uns nicht, den direkten Weg zu nehmen. Es lädt uns ein, kreativ zu sein. Und genau hier kippt die Wahrnehmung. Töten ist nicht nur eine Aufgabe. Es wird zu einer Art Bastelarbeit. Wir probieren, wir experimentieren, wir perfektionieren. Sapienza. Nehmen wir das Beispiel aus dem Reboot von 2016. Die Mission Sapienza, einer fiktiven Küstenstadt in Italien. Die Straßen sind sonnendurchflutet, die Leute gehen spazieren, die Cafés sind voll. Musiker spielen. Es ist eine Idylle, ein Urlaubsort. Eben ein Ort, an dem man verweilen möchte. Und mittendrin unsere Zielperson, geschützt von Wachen, eingebettet in Routinen. Wir können uns als Gärtner verkleiden, als Koch. Ja sogar als Priester. Wir können uns in die Villa schleichen, das Labor im Untergrund nutzen oder die Katakomben der Stadt. Jeder Weg ist möglich. Jeder Weg hat Konsequenzen. Und plötzlich sind wir mehr als Spieler. Wir sind Regisseure eines Schauspiels, das nur funktioniert, weil dieses Spiel so detailliert gebaut ist. Die Stadt wirkt lebendig, aber sie existiert nur, damit wir zuschlagen können. Und dann ist da noch diese Art Humor. Nicht in Dialogen, nicht in Pointen, sondern in den absurden Möglichkeiten, die wir haben. Man kann ein Ziel mit einem riesigen Fisch erschlagen. Man kann jemanden von der Klippe stoßen, während eine Band spielt. Man kann sich sogar als Maskottchen verkleiden und dann ein Attentat begehen. Diese Absurditäten erzeugen eine Komik, die grotesk wirkt. Wir lachen, weil es eben so absurd ist. Aber dieses Lachen ist nicht harmlos. Es ist das Lachen über die Distanz. Wir lachen, weil wir vergessen, dass es ums Töten geht und weil das Spiel uns diese Distanz erlaubt. In solchen Momenten zeigt sich die wahre Struktur von Hitman. Wir sind keine Kämpfer. Wir sind keine Abenteurer. Wir sind Choreografen. Wir studieren Abläufe. Wir planen Interventionen. Wir setzen Auslöser. Wir führen Regie über ein Schauspiel, dessen Pointe der Tod ist. Das macht die Serie so besonders. Es ist nicht nur ein Spiel über Gewalt, sondern ein Spiel über Kontrolle. Wir kontrollieren Räume, Menschen und Abläufe. Und wir spüren die Macht, wenn unser Plan aufgeht. Doch damit drängt sich die Frage auf: Wenn ein Spiel uns für Kreativität beim Töten belohnt, was sagt das über die Moral? Vielleicht nichts. Vielleicht, weil es nur ein Spiel ist. Aber vielleicht doch etwas. Denn wir lernen, Muster zu sehen. Wir lernen, dass jedes System Schwachstellen hat. Wir lernen, dass Effizienz wichtiger ist als Moral. Und im Alltag spiegelt sich das dann auch. Ein System, das nur auf Ergebnisse schaut, fragt nicht, wie sie zustande gekommen sind. Ob in Wirtschaft, Politik oder Alltag. Entscheidend ist nicht, ob ein Weg richtig war, sondern ob er funktioniert hat. Und genau das zeigt uns Hitman in übersteigerter Form. Das Ergebnis ist ein seltsamer Spagat. Wir spielen ein ernsteres Spiel, das sich gleichzeitig wie eine Komödie anfühlen kann. Wir lachen über verrückte Verkleidungen und im nächsten Moment sehen wir eine Leiche. Wir haben Spaß an der Präzision und doch spüren wir die Kälte, die bleibt. Dieser Wechsel ist typisch für Hitman. Es ist gleichzeitig ernst und absurd, kühl und komisch, brutal und spielerisch. Und genau darin liegt sein Reiz. So verwandelt sich Hitman von einem Spiel über lineare Aufträge in ein Spiel über offene Bühnen. Von engen Korridoren zu ganzen Welten. Von Effizienz zu Kreativität. Noch sind wir im Sandkasten. Noch sind es Dioramen. Doch im nächsten Kapitel begeben wir uns eine Ebene tiefer. Die Figuren, die uns begleiten. Und die Stimmen, die uns lenken. Denn ein Puzzle ist nie nur Mechanik. Es ist auch eine Frage, wer die Regeln vorgibt. Kapitel 3. Jede Bühne braucht Figuren. Ein Theater ohne Schauspieler wäre nur Kulisse. Und auch in Hitman wäre es leer, wenn Agent 47 allein durch die Räume schleicht. Ohne Gegenüber, ohne Stimme, ohne Ziel. Doch das Spiel gibt uns genau das, was wir brauchen. Eine Stimme im Ohr. Figuren, die mehr sind als Statisten. Und ein Protagonist, der gerade dadurch auffällt, dass er keiner sein will. Diana Burnwood. Schon in den ersten Teilen spricht eine Stimme zu uns. Diana Burnwood. Sie ist Auftraggeberin, Mentorin und, nennen wir sie, moralischer Filter. Oder eben das Gegenteil. Wir hören sie, wir sehen sie kaum. Sie ist eine Stimme. Sie ist ein unsichtbares Gegenüber, das uns durch die Missionen führt. Ihre eigentlichen Worte sind präzise, sachlich und professionell. Keine Emotion, keine Vertrautheit und doch eine seltsame Intimität. Denn sie ist die Einzige, die Agent 47 anspricht wie einen Menschen. Für uns als Spieler oder Spielerinnen ist Diana doppeldeutig. Sie wirkt fürsorglich, ja fast vertraut, aber gleichzeitig ist sie auch Teil des Systems, das uns immer wieder in neue Aufträge schickt. Sie hält uns in der Rolle des Killers, während sie uns gleichzeitig so behandelt, als wären wir mehr als eine Funktion. Vielleicht ist das der Grund, warum Diana so faszinierend ist. Sie gibt 47 Menschlichkeit, die er selbst aber nie zeigt. Ohne sie wäre er nur eine Waffe. Mit ihr klingt er fast wie ein Partner in einem Gespräch. Doch was wären Missionen ohne Ziele? In Hitman sind die Zielpersonen nicht zufällig gewählt. Sie sind selten einfache Menschen. Sie sind Karikaturen, überzeichnete Abbilder von Macht, Dekadenz und Korruption. Ein Waffenhändler auf einer Party, ein korrupter Wissenschaftler im Labor, eine Politikerin, die im Luxus lebt, während andere leiden. Diese Figuren sind nicht tief, aber sie sind Symbole. Sie stehen für das, was wir ablehnen, für das, was in Anführungszeichen eliminiert werden darf. Das Spiel erleichtert es uns, sie zu töten, weil sie so eindeutig unsympathisch inszeniert wurden. Und gerade darin liegt die Reflexion. Das System braucht keine komplexen Gegner. Es reicht, wenn wir glauben, dass sie es verdient haben, zu sterben. Moralische Fragen verschwinden, wenn der Gegner unmenschlich genug wirkt. Und dann ist da 47 selbst. Ein Mann, der aussieht wie eine Ikone. Anzug, Krawatte und Glatze. Doch hinter diesem Bild steckt einfach nichts. Er lacht nicht. Er liebt nicht. Er hat keine Marotten, keine Leidenschaften und keine Schwächen. Er ist so entleert, dass er fast schon übermenschlich wirkt. Und genau das ist der Punkt. 47 ist kein Charakter. Er ist ein Werkzeug. Er ist die Verkörperung der Funktion. Wir können ihn steuern, wir können ihn verkleiden, wir können ihn in jede Rolle pressen, doch selbst bleibt er leer. Er ist ein Gefäß, das wir füllen und wird dadurch zu einem Spiegel. Denn wir sehen ihn nicht, wir sehen uns. Unsere Entscheidungen, unsere Fantasie und die Ausführung, unsere Kreativität. Hitman zwingt uns in eine paradoxe Rolle. Wir spielen eine Figur, die keine Figur ist. Wir hören eine Stimme, die uns leitet, aber nie wirklich nah ist. Wir töten Menschen, die eher Symbole sind als Individuen. Das wiederum bedeutet, die eigentliche Figur im Spiel sind wir selbst. Wir sind es, die Muster erkennen, die Wege planen und die passende Methode wählen. Wir sind es, die entscheiden, ob es subtil oder brutal zugeht. Ob wir Geduld haben oder das Chaos erzeugen. Agent 47 ist nur der Rahmen. Das Bild darin entsteht durch unser Handeln. Und da drängt sich die nächste Frage auf. Welche Moral steckt in einem Spiel, das Töten als Puzzle inszeniert? Die einfachste Antwort wäre: keine. Es ist nur ein Spiel. Figuren sind nur KI. Ziele sind nur Skripte. Doch die tiefere Antwort ist: Hitman zeigt, wie leicht es ist, Moral durch Distanz auszuschalten. Wir sehen keine Menschen. Wir sehen eben Figuren. Wir hören keine Schreie. Wir hören Belohnungen. Wir fühlen keine Schuld. Wir fühlen Erfolg. Das ist keine direkte Verherrlichung von Gewalt. Es ist eine Beobachtung, wie Systeme uns denken lassen. Und vielleicht ist dies der unheimlichste Teil, dass wir mit Freude spielen, obwohl es um Dinge geht, die wir im echten Leben niemals akzeptieren würden. Für viele Menschen, gerade neurodivergente Spieler und Spielerinnen, liegt hier im Besonderen ein Reiz. Hitman ist ein System, das Ordnung verspricht. Alles hat Routine. Jede Figur bewegt sich nach dem Plan. Jedes Detail ist nachvollziehbar. Das kann auf der einen Seite beruhigend sein. Wer Muster liebt, wer Strukturen durchschaut, wer Freude an Präzision hat, findet hier eine Welt, die perfekt nachvollziehbar ist. Chaos existiert nur, wenn man es selbst erzeugt. Und genau diese Ordnung macht die Absurdität so stark. Denn die einzige Freiheit, die uns das Spiel gibt, ist die Freiheit, wie wir das Chaos einleiten. Wir sind gleichzeitig Architekten und Zerstörer. Auch hier zeigt sich der Realitätsbezug. In unserer Welt hören wir ebenfalls Stimmen im Ohr. Seien es die Chefs, Systeme oder Erwartungen. Wir folgen Routinen, wir erfüllen Aufträge, wir funktionieren. Und oft sind es Figuren um uns herum, die uns erlauben, unsere Rolle überhaupt zu verstehen. Diana Burnwood ist nicht nur eine Spielfigur. Sie ist ein Sinnbild für das System, das uns lenkt und ohne, dass wir es sehen. Eine Stimme, die sagt, mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Und wie oft hören wir solche Stimmen im Alltag, wenn wir einfach nur funktionieren? So stehen wir also mittendrin. Agent 47. Leer, kalt, präzise. Diana, die Stimme im Ohr. Begleiterin und System zugleich. Die Ziele. Karikaturen von Macht, die durch uns zu Symbolen von Schuld und Strafe werden. Alles wirkt wie ein Theaterstück, in dem jeder seine Rolle kennt. Und wir selbst sind Regisseur und Zuschauer zugleich. Kapitel 4. Bis hierhin war Hitman ein Puzzle, ein Diorama, ein Sandkasten, ein Uhrwerk, in dem wir das fehlende Zahnrad spielen. Doch irgendwann kommt der Moment, an dem die Ordnung zerbricht. Ein Augenblick, in dem wir nicht nur Spieler sind, sondern Entscheider. Und genau in diesem Moment zeigt sich, wie dünn die Linie zwischen Spielmechanik und Moral wirklich ist. Drei Wege, ein Ziel. Stell dir eine Mission vor. Etwa eine berühmte Modenschau in Paris. Ein Palast voller Gäste. Musik, Blitzlichter und Models auf dem Laufsteg. Zwischen all dem Glanz bewegt sich unser Ziel. Ein Waffenhändler. Charmant, gefährlich, aber selbstsicher. Er steht im Rampenlicht. Und doch ist er nichts weiter als eine Figur, für die wir auf den richtigen Moment warten. Und so stehen wir nun am Steuer. Es gibt unzählige Wege, ihn auszuschalten. Doch drei seien herausgegriffen. Erstens, der Schuss vom Dach. Wir warten, bis die Wachen wegschauen. Das Gewehr liegt bereit. Ein Atemzug. Ein Knall. Ein Sturz. Ein sauberer Kill. Präzise, distanziert, wie aus dem Lehrbuch. Zweitens, das Gift im Glas. Wir verkleiden uns als Kellner, greifen nach einem Tablett, geben ein paar Tropfen in den Drink und Minuten später sackt er zusammen, scheinbar ohne Ursache. Kein Blut, kein Aufsehen, nur ein diskreter Tod im Hintergrund. Der Kronleuchter. Ein Schritt und ein Schnitt am Seil, ein Krachen, das durch die Halle fährt. Menschen schreien, die Show stoppt und Panik bricht aus. Unser Ziel ist tot, aber im Chaos können auch wir verschwinden. Drei Wege, ein Ergebnis. Doch jeder Weg trägt eine andere Ethik, eine andere Symbolik. Und genau hier liegt das Spannungsfeld. Im System von Hitman macht es keinen Unterschied, ob Scharfschütze, Gift oder Unfall. Am Ende zählt nur, ob die Zielperson eliminiert wurde. Das Spiel belohnt uns mit Punkten, mit Ranglisten und mit Sternen. Doch die Moral bleibt still. Es gibt keine Stimme, die sagt, hey, das war grausam. Es gibt keinen Kommentar, der fragt, warum hast du diesen Weg gewählt? Das System kennt nur Erfolg oder Misserfolg. Und vielleicht ist das der eigentliche Bruch. Wir fühlen uns kreativ. Wir fühlen uns erfolgreich. Und doch haben wir eine Entscheidung getroffen, die im echten Leben niemals neutral wäre. Diese Freiheit ist faszinierend, weil sie uns etwas spüren lässt, nämlich Macht. Wir haben die Kontrolle. Wir entscheiden, wer lebt oder wer stirbt. Wie sichtbar oder sogar unsichtbar. Wie brutal oder subtil. Wir sind die unsichtbare Hand im Theaterstück. Doch mit dieser Macht kommt auch ein Unbehagen. Denn je mehr wir über unsere Wahl nachdenken, desto deutlicher wird. Wir haben nicht nur eine Spielfigur gesteuert. Wir haben eine Entscheidung getroffen, die etwas über uns sagt. Spielen wir Hitman als geduldiger Stratege? Als sadistischer Experimentator? Oder als pragmatischer Vollstrecker? Das Spiel zwingt uns, uns selbst im Spiegel zu betrachten, auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollen. Hier öffnet sich wieder die Brücke zur Realität. Wie oft entscheiden wir im Alltag nicht nach Moral, sondern nach Effizienz? Wie oft wählen wir den schnellsten Weg, nicht den gerechtesten? Wie oft akzeptieren wir Systeme, die Menschen reduzieren, solange das Ergebnis stimmt? Hitman überzeichnet klar diese Fragen. Aber gerade deshalb wirkt es so stark. Es zeigt uns, wie leicht wir bereit sind, die Moral auszublenden, wenn ein System uns dafür belohnt. Und so stehen wir am Ende von Teil 1 an einer Schwelle. Wir haben gesehen, wie aus linearen Leveln Dioramen wurden. Wir haben Diana im Ohr gehört, 47 als Hülle erlebt, Zielpersonen als Symbole betrachtet. Und wir haben gelernt, wie man Systeme studiert, um sie im richtigen Moment zu brechen. Doch die eigentliche Frage ist offen. Wenn uns ein Spiel viel Freiheit im Töten gibt, was sagt das über uns? Was passiert, wenn wir das Puzzle nicht mehr nur als Puzzle sehen, sondern als Spiegel? Und was, wenn die Präzision, diese Ordnung, dieses kalte Belohnungssystem mehr über unsere Welt erzählt, als uns lieb ist? Hitman endet nie nach einem Auftrag. Es wartet immer noch der nächste. Noch größer, noch komplexer, noch gefährlicher. Und so endet auch dieser erste Teil hier, nicht mit einer Lösung, sondern mit einer Frage. Wenn Kreativität in einem System nur darin besteht, Wege zur Zerstörung zu finden, was sagt das über unsere Freiheit? Im zweiten Teil steigen wir dann tiefer ein, in die größten Dioramen der Reihe, in die Auflösung von Missionen, in die Frage, was Agent 47 über unsere Realität verrät. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, hier auf Neuroklar.